willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit Simon Schmitz von der FDP über das Finanzpaket der sich abbildenden schwarz-roten Regierung und die Wirtschaftspolitik in Zeiten von Donald Trumps Zollchaos. Außerdem wurde ja gestern, wir nehmen das Ganze am Donnerstag, den 10. April auf, das Koalitionspapier von Schwarz-Rot veröffentlicht. Auch da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Herzlich willkommen, Simon.
Hallo Marc, danke, dass ich hier sein darf.
Simon, kurz zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Simon Schmitz. Ich bin jetzt seit mittlerweile 2018 FDP-Mitglied. Vorher habe ich Ökonomie studiert und habe mich dann direkt nach meinem Studium selbstständig gemacht als Vermögensberater und Finanzberater und bin jetzt mittlerweile seit auch 2018 selbstständig tätig. Genau.
Und was hat dich damals an der FDP überzeugt oder überzeugt dich immer noch an der FDP? Mhm.
Damals war vor allem das Thema Bildung, Digitalisierung und Wirtschaft das, womit mich die FDP ganz, ganz stark abgeholt hat. Und ich bin auch ein starker Verfechter dieses Themas Chancengerechtigkeit. Mhm. Ich glaube, dass Bildung einer der besten Investitionspunkte ist für eine gute Zukunft. Und besonders halt auch, dass das Thema versteckte Talente besser gefördert wird. Also es darf nicht der Punkt sein, ob man jetzt aus einem Akademikerhaushalt kommt oder aus einem schwierigeren Viertel, was dann später aus einem beruflich wird. Und dadurch, dass ich halt auch sehr, sehr stark freiheitsliebend bin, deswegen bin ich auch selbstständig, ich möchte meine Geschicke selber in der Hand haben, war das natürlich auch ein Thema, was dann da unterstützt hat.
Okay, dann lass uns doch mal eben auf den Koalitionsvertrag schauen. Wie gesagt, ist gestern veröffentlicht worden. Was war denn so deine erste Reaktion, als du darüber gelesen hast?
Ja, vorher gab es natürlich sehr, sehr viel Verwirrung, sage ich mal, auch in den Medien. Dann wurde von Vermögensteuer gesprochen, dann wurde von Anhebung des Spitzensteuersatzes gesprochen. Klar, dieses ganze Rauschen, das gehört in solchen Verhandlungen mit dazu. Das darf man dann manchmal vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Sind natürlich gute Aufhänger dann für Abendrunden und für Talkshows. Als ich mir jetzt gestern Abend den Koalitionsvertrag angeschaut habe, war denn der erste Eindruck doch vielleicht etwas besser, als meine Erwartungen waren. Allerdings muss man ja auch sagen, Papier ist vergänglich. Auch die älteren Koalitionsverträge, auch der Ampelregierung, sahen zunächst gut aus. Wichtig ist jetzt, was folgt darauf und was wird wirklich umgesetzt. Positiv hervorzuheben wäre beispielsweise, dass die Körperschaftssteuer ab 2028 gesenkt werden soll, was, glaube ich, gerade für Unternehmen jetzt ein gutes Zeichen ist, die gerade sehr, sehr gängelt werden. Wir sind jetzt wahrscheinlich im dritten Rezessionsjahr in Folge, um da positive Zeichen zu setzen.
Genau, Wirtschaft ist ja ein großes Thema. Das ist ja auch das, was Friedrich Merz dann in der Pressekonferenz als erstes quasi vorgestellt hat, eine Senkung der Körperschaftssteuer ab 2028 jeweils um 1% pro Jahr für 5 Jahre. Das ist jetzt so die Kritik bisher, okay, wie du das sagst, an sich oh, vielleicht besser als gedacht, ne? War ja auch ein großes Streitthema, aber viele sagen natürlich, gut, das reicht nicht. Also ist das jetzt die Wirtschaftswende, die das Land braucht?
Ja, also ich sag mal, so eine Koalitionsverhandlung ist ja immer ein Nehmen und ein Geben. Ob es die Wirtschaftswende ist, die wir brauchen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Wie gesagt, auch mit den jüngsten Erfahrungen einfach, was Koalitionsverträge, also wie viel dann tatsächlich von dem, was mal verhandelt worden ist, auch umgesetzt wird. Es sind ein paar Themen drin, wo ich sage, da ist die richtige Entwicklung absehbar. Allerdings, ob es eine Wirtschaftswende ist, wird die Zukunft zeigen. Ich bin da eher skeptisch. Genau.
Es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, und das fällt gerade beim Thema Wirtschaft auf, dass statt jetzt zu sagen, die CDU kriegt im Thema Wirtschaft ihre Punkte und die SPD vielleicht in einem anderen Feld, ist es jetzt ja wirklich quasi so ein Mischmasch zwischen beiden Programmen, mit diesen Steuerabschreibungen, Investitionsprämie, was die SPD so ein bisschen so ähnlich wollte, und dann die Unternehmenssteuersenkung, die CDU wollte. Das ist auch ein Kritikpunkt zu sagen, okay, es ist jetzt immer, das sind die beiden Positionen und man ist irgendwie den Mittelweg gegangen. Aber ob das dann wirklich die Veränderung bringt, die man braucht, ist dann die andere Frage. Was hältst du denn von Markus Söders Raumfahrtministerium?
Spannend. Also persönlich habe ich mir noch keine richtige Meinung dazu gebildet, weil auch ich mich mit der Raumfahrt im Allgemeinen noch nicht so stark beschäftigt habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen so ein vielleicht ein Modethema ist. Man möchte jetzt irgendwie auch auf dieses Thema Starlink und all irgendwie, was ja jetzt viele, ich sag mal, moderne oder technologieführenden Länder auf der Agenda haben, möchte man einfach mitmischen. Ob es wirklich zielführend ist, weiß ich nicht. Vor allem, wir sprechen ja auch über Staatsfinanzen. Solche Raumfahrtprojekte kosten sehr, 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 sehr viel Geld. Und ob wir da nicht andere Prioritäten setzen sollten, wäre jetzt da erstmal meine Frage, ja. Nur um das mitfinanzieren zu können.
Wer würdest du denn sagen, also wenn wir uns jetzt SPD, Union anschauen, wer von beiden hat denn jetzt mehr gewonnen und verloren? Oder ist das quasi ein Kompromiss zwischen beiden?
Wenn man das Stimmgleichgewicht oder die Stimmverhältnisse mit einbezieht, würde ich sagen, die SPD hat etwas mehr gewonnen als die CDU. Ministerien wurden 6-9 verteilt, aber wenn man auf die Inhalte guckt, dann ist es fast 50-50. Und so wurde ja aber nicht gewählt. Die SPD, korrigiere mich da gerne, ich meine, die hatten 16%, die CDU hatten 28%. So ist das Verhältnis im Koalitionsvertrag nicht.
Die SPD konnte sich aber mit dem Thema Rente zum Beispiel durchsetzen, also das Rentenniveau bleibt auf diesem Niveau von 48%. Die Rente mit 63% bleibt bestehen. Markus Söder konnte sich mit der Mütterrente durchsetzen. Ein Kritikpunkt von vielen Ökonomen war schon im Sondierungspapier und jetzt eben auch mit den Ergebnissen der Koalitionsgespräche, dass im Thema Rente nicht genug passiert, weil wir haben die Probleme des demografischen Wandels. Die Rente ist teuer. Die Perspektive in der Zukunft sieht eher noch schlechter aus. Und da fordern viele, da muss was passieren. Und da zeigt sich jetzt, da ist kein Veränderungswille drin.
Ja, vielleicht hebe ich zuerst mal so die positiven Punkte hervor, bevor wir dann auf das ganze Negative zu sprechen kommen. Ich finde gut, dass jetzt der Schritt gegangen worden ist, dass Neugeborene ein direktes Altersvorsorgedepot bekommen, wo rein der Staat einzahlt. Ich glaube, 10 Euro im Monat war die Summe, die da genannt worden ist. Das ist der richtige Schritt, dass Kapital aufgebaut wird, aktienorientiert, am Kapitalmarkt orientiert, sodass wir einen Zinseszinseffekt mitnehmen können, weil das ist meiner Meinung nach der einzige Weg aus diesem demografischen Dilemma heraus. Und auch darüber hinaus soll das Thema Riester oder Generalaltersvorsorgedepot, ähnlich wie es Christian Lindner in der letzten Legislaturperiode vorhatte, angepasst werden. Aber natürlich ist das nicht der große Wurf. Und wenn ich mir sowas anschaue, wie dass das Rentenniveau bei 48% garantiert werden soll, Klammer auf, bis 31, weil was passiert nach 31? Dann tritt der geburtenstärkste Jahrgang in die Rente ein. Also auch da ist ja schon absehbar, dass selbst die SPD erkannt hat, oh, alles darüber hinaus wird schon kritisch. Finde ich, ist ein bisschen mehr oder weniger Wählerfang, weil ich finde es nicht ehrlich. Das Rentenniveau, man kann das nicht einfach garantieren. Es muss ja irgendwo herkommen. Und auch heute ist es schon so, dass über 100 Milliarden Euro vom Staat in die Rentenversicherung subventioniert werden. Das sind mittlerweile über 25% der Rentenzahlungen sind schon vom Staat Steuern. Und Klammer auf, was viele vergessen ist ja, nicht alle Rentner bekommen eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung heraus, sondern es gibt auch noch die Pensionäre. Das sind alle Staatsbeamten, das sind Lehrer, das sind Polizisten. Und der Staat hat keinerlei Rückstellungen, bilanziell ein Unternehmen müsste das tun, um diese Rentenansprüche bedienen zu können später. Und auch die werden ja in Rente gehen und auch die haben das demografische Problem. Das heißt, wenn wir jetzt diese Summen noch aufaddieren würden, die als Rentenzahlung dienen aus der Steuerkasse heraus, dann ist die Zahl viel, 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 viel größer, weil die Pensionen oder das Pensionsniveau natürlich auch noch höher ist als das der gesetzlichen Rentenversicherung. Also aktuell wird 70% garantiert, mit dem man dann als Pensionär in Pension gehen kann. Des letzten Nettos, muss man auch wohlgemerkt dazu sagen. Also nicht irgendeines Durchschnittsverdienst, sondern des letzten Nettos. Und wer mit 65 oder mit 67 Lehrer ist, der hat ein beachtliches Netto. Nicht, dass ich denen das missgönnen möchte. Allerdings ist so das System, wie es gerade funktioniert. Und das gilt natürlich für generell den gesamten Beamtenapparat. Und da müsste man sich ehrlich machen, Anreize schaffen, wie sie hier auch vermittelt oder wie sie hier auch leicht drinstehen, dass viele selbst erkennen können, dass sich weiterarbeiten lohnt. Aber ich glaube, dass besonders die in der gesetzlichen Rentenversicherung sind und nicht selber vorgesorgt haben, die werden später unweigerlich, wenn sie in Rente gehen wollen und dann den Rentenbescheid bekommen, feststellen, das reicht nicht oder das ist nicht der Lebensstandard, auf dem ich weiterleben möchte und werden dann, ohne dass es vielleicht ein Zwang dahinter ist oder irgendwas oder irgendwie schlechte Gefühle, sage ich mal, erkennen, wenn die Anreize groß genug sind. Ich arbeite noch 2, 3, 4 Jahre weiter, weil es einfach so attraktiv ist, weiterzuarbeiten und gleichzeitig möchten die einfach einen gewissen Lebensstandard ja mitnehmen.
Das passt ja auch so ein bisschen zu der Stimmung, finde ich, die diese Pressekonferenz und der Koalitionsvertrag so allgemein verbindet. Ich meine, wenn wir jetzt noch uns anschauen, als damals der Koalitionsvertrag der Ampelregierung veröffentlicht wurde, da war richtig Aufbruchsstimmung da, auch wenn das dann hinterher nicht geliefert wurde. Diese Aufbruchsstimmung entdecke ich da jetzt nicht, die sehe ich da nicht. Markus Söder versucht zwar so ein bisschen Witze zu machen und ein bisschen den Unterhaltsamen zu spielen. Und auch muss man sagen, dass bei der Ampelregierung Habeck am Anfang gesagt hat, es kommen jetzt auch schwierige Zeiten auf uns zu und stehen schwierige Entscheidungen an. Wir müssen der Bevölkerung auch etwas zumuten. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass SPD und Union jetzt hier sagen, nee, wir wollen eben niemanden hier noch irgendwie mehr belasten, jemandem was zumuten. Und gerade deswegen auch Thema Rente dazu sagen, wir machen, nehmen da Einschnitte vor, die ja eigentlich, wie alle wissen, auch notwendig sind. Erstens aus dem Aspekt unattraktiv für die scheinen. Das Einfache ist, das noch aufzuschieben, bis es dann irgendwann noch schlimmer ist. Und zum anderen sind natürlich einfach die Rentner, die, das klassische Wahlmilieu, das halt eben Union und SPD wählen. Deswegen ist es, also politstrategisch ist es wahrscheinlich sogar smart, eventuell, das nicht anzupacken, auch wenn es rational einfach gemacht werden müsste.
Absolut, da bin ich komplett bei dir. Man hat mir das schon vor quasi 8, 9 Jahren, da habe ich schon eine Stimme im Kopf, die das gesagt hatte, dass die Politiker, CDU und SPD namentlich, niemals natürlich eine Politik machen werden, die gegen ihre eigenen Interessen geht. Die größte Wählergruppe sind die Rentner. Damals wollte ich es noch nicht so ganz glauben, inzwischen glaube ich es schon sehr stark. Und das ist ja im Grunde auch das Dilemma, das die junge Generation hat oder das die Gesellschaft gerade hat. Weil eigentlich müsste es eine, meiner Meinung nach, relativ radikale Reform in gewissen Bereichen geben, die aber besonders wen treffen würden? Die Schicht, die halt am meisten Stimmgewicht haben und die natürlich dann einen eigenen Interessenskonflikt haben, das nicht zu wählen, wenn es jemand ehrlich sagen würde. Während halt die jungen Stimmen den kleineren Teil der Gesellschaft inzwischen abbilden und auch damit, obwohl ja viele inzwischen auch wählen gehen, trotzdem immer noch den kleineren Stimmgewichtsanteil ausmachen und damit nicht gehört werden. Und im Zweifel sagen die älteren Leute, und das will ich ihnen auch gar nicht irgendwie oder missgönnen, ich habe meinen Teil zur Gesellschaft geleistet, ich möchte jetzt auch dann jetzt davon profitieren, ich möchte die Früchte ernten, die ich gesät habe, warum soll ich etwas wählen, was mich selber schädigt, wohlwissentlich schädigt. Das ist klar, dass das nicht passiert, und das ist ein Dilemma, für das ich auch keine richtige Lösung habe, wie man das vernünftig kommunizieren kann. Da muss es einen Mittelweg geben, und der muss clever sein.
Was sind denn jetzt so die Reformen, die man aufs Thema Rente bezogen anstreben könnte? Müssen mehr Leute in die Rente einzahlen? Müssen die Leute später in Rente gehen? Ja. Was wären denn so die vielleicht 2, 3 Punkte, die man durchsetzen müsste?
Einer dieser Punkte, den sehe ich zum Glück, habe ich gestern Abend erfreulich auch im Koalitionsvertrag dann gesehen. Also ich glaube, diese ganzen Diskussionen, müssen wir bis 67 arbeiten, müssen wir bis 70 arbeiten, bis 72, whatever, die führen zu nichts, die spalten nur Arm gegen Jung. Die führen zu Streitgesprächen, die nicht zielführend sind. Ich glaube, dass gerade, ich meine, ich spreche tagtäglich in Beratungen mit den verschiedensten Altersgenerationen genau zu diesem Thema. Es gibt die Leute, die sorgen vor, die haben dieses Thema auf dem Schirm. Die sind auch bereit, etwas dafür zu tun und selber zu sparen und selber zu investieren. Dann gibt es die Leute, die wissen das, die machen es aber nicht, weil sie sagen, ich lebe lieber heute und wer weiß, ob ich mit 70, wie es mir dann geht. Auch in Ordnung, auch eine Entscheidung. Und dann gibt es die Information gar nicht haben, die vielleicht durch Glück das Richtige tun oder halt auch nicht. Aber viele werden vielleicht dann mit 67 oder welches Niveau man dann auch mal oder welches Alter man dann festsetzt, feststellen, entweder kann ich mir das jetzt leisten, in Rente zu gehen, weil ich vorgesorgt habe, oder ich kann es mir nicht leisten, weil das, was ich gesetzlich zu erwarten habe, einfach zu gering ist. Folglich wird dann ja der Gedanke reifen, ich muss wahrscheinlich länger arbeiten. Und jetzt muss dieses länger arbeiten nur so attraktiv sein, und es muss Mittel und Möglichkeiten geben, dass auch jemand, der handwerklich sehr, sehr stark abgekämpft ist oder dann gearbeitet hat und dann logischerweise körperlich in einer anderen Verfassung ist wie ein Bürotäter, dass der auch Mittel und Möglichkeiten findet, attraktiv weiterzuarbeiten. Weil was bewirkt dieses Weiterarbeiten? Jedes Jahr, wo der weiterarbeitet, bezieht da keine Rente. Das heißt, er ist nicht auf der Kostenseite der Gleichung, sondern er ist sogar noch auf der Geberseite der Gleichung. Also er zahlt noch Beiträge ein. Im Koalitionsvertrag steht jetzt ein steuerfreies Gehalt von 2000 Euro. Steuerfrei heißt ja steuerfrei, nicht sozialversicherungsbefreit. Das heißt, er wäre ja gleichwohl noch Beitragszahler in die verschiedenen Systeme. Trägt also dazu bei, statt davon zu nehmen. Und dann ist das eine flexible Entscheidung oder sollte eine flexible Entscheidung sein, dass jeder sagen kann, ab einem gewissen Punkt, ich ziehe mich jetzt zurück aus dem Arbeitsleben. Jetzt ist das Niveau erreicht, den ich mir jetzt, oder das Rentenniveau erreicht, dass, wo ich meinen Lebensstandard weiterführen kann oder wo mir der Lebensstandard ausreicht. Oder ich ziehe halt noch weiter durch. So ist es ja im Grunde auch bei vielen Selbstständigen heute, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ich kenne einige Unternehmer, die vielleicht auch, weil sie noch Spaß dran haben, das muss ja gar nicht immer eine Entscheidung sein, die aus einem gewissen Zwang, weil es man sich nicht leisten kann, noch weiterarbeiten, die einfach Bock haben, mit 70, 72, 73 noch was zu tun. Und ich hatte auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung mit einem Vormieter von der Wohnung, wo ich gerade wohne. Der ist auch jenseits der 60, der war erfolgreicher Jurist bei der Deutschen Bank und arbeitet jetzt an der Tankstelle. Nicht, weil er es muss, er ist sogar in Frührente gegangen, sondern weil er einfach sagt, mir ist zu Hause langweilig, ich möchte noch mit Leuten in Kontakt bleiben, ich möchte aber nicht viel Verantwortung, weil die hatte ich 30, 40 Jahre in meinem Berufsleben gehabt. Ich arbeite jetzt einfach, weil es mir Spaß macht, noch an der Tankstelle. Ein Job, wo vielleicht viele sagen würden, der ist ja total langweilig und ätzend, aber wenn man mal 30, 40 Jahre Arbeitsleben hinter sich hat, dann schaut man nochmal ganz anders auf gewisse Berufsbereiche, als das vielleicht vorher der Fall war. Weil diese Person dann aber nicht mehr arbeiten muss. Sie macht es komplett aus einem intrinsischen Antrieb heraus. Und da spreche ich jetzt für mich. Auch ich kann mir vorstellen, irgendwann, wenn ich es mir dann leisten kann, mich auch nochmal umzuorientieren, weil ich ein sehr, sehr breites Interessensspektrum habe, auch naturwissenschaftlicher Art. Und ich schließe nicht aus, dass ich mit 65 mich nochmal in eine Uni einschreibe und vielleicht irgendwas mit Biologie oder sowas mache. Oder einfach was Handwerkliches tue und so ein bisschen aushelfe, weil es mir einfach dann Spaß macht. Und das muss jetzt, und da muss es Mittel und Möglichkeiten geben, dass man vielleicht eine Umschulung machen kann, eine Fortbildung machen kann ab einem gewissen Punkt, um dann halt attraktiv weiter im Berufsleben beschäftigt zu bleiben, ohne dass wir jetzt eine Diskussion haben, muss ich bis 67, muss ich bis 70 arbeiten, weil die ist nicht zielführend.
Schauen wir doch auch nochmal auf die junge Generation, hast du eben schon kurz angesprochen. Da nochmal haben wir gesehen bei der Bundestagswahl 21 haben die jungen Leute hauptsächlich FDP und Grüne gewählt, jetzt eher Linke und AfD vor allem. Nochmal so, wie siehst du das? Warum haben da diese beiden Parteien, die ja eigentlich für junge Leute eben auch standen, so viel verloren?
Also die Erstwähler, die vor 4 Jahren oder dann 3,5 Jahren zum ersten Mal gewählt haben, die sind natürlich jetzt, ich sag mal, herausgewachsen. Das ist jetzt nicht mehr die Generation jetziger Erstwähler. Ich glaube, was die Grünen sehr, sehr stark geschafft haben und damals auch die FDP, halt mit den Themen Anklang zu finden bei den jungen Leuten. Das waren damals halt vor allem für viele das Thema Klimaschutz, die sich dann bei den Grünen wiedergefunden haben, auch wenn sie meiner Meinung nach nicht die beste Klimaschutzlösung haben. Und viele bei der FDP, die halt das Thema Digitalisierung und generell Liberalismus verkörpert haben und auch Bildung sehr, sehr stark, was für viele damals auch wichtig war, gerade durch die Corona-gebeutelte Zeit. Heute ist, glaube ich, das Stimmungsbild anders in der Gesellschaft. Manches ist wahrscheinlich auch angstgetrieben. Der Krieg ist heutzutage realistischer wie lange zuvor nicht mehr. Ich kenne den Krieg nur noch aus Zweite Weltkriegs-Dokus und dachte mir damals immer, das willst du nie erleben. Und das ist für mich eine komplette Horrorvorstellung. Ich kann mir vorstellen, dass viele jüngere Leute auch so oder so denken. Und gerade die AfD und die Linken haben ja einen sehr, sehr starken Take darauf gemacht, dass sie sagen, wir müssen hier deeskalieren, was im Grunde ja jeder will. Die haben einen anderen Lösungsansatz. Sondern sagen, wir müssen hier einvernehmlich mit Russland umgehen, aufrüsten, beziehungsweise die AfD will ja sogar 2 Jahre Wehrpflicht, hat zumindest Alice Weidel mal in der Talkshow gesagt, also konträr zu dem, was eigentlich die jungen Leute möchten. Aber grundsätzlich wollen die einen deeskalierenderen Weg mit Russland gehen, wo wir aber gelernt haben, dass dieser gar nicht immer möglich ist. Und wir sollten nicht die Fehler machen, die wir schon mal begangen haben. Ich meine, 2014 war schon eine sehr, sehr starke rote Linie überschritten, als die Krim annektiert worden ist durch Russland. Auch da hatten wir auf Deeskalation gesetzt und auch vorher. Und wir haben einfach festgestellt, das funktioniert ja nicht. Und Albert Einstein hat ja schon mal gesagt, etwas immer wieder zu wiederholen, das Gleiche zu wiederholen und zu hoffen, dass ein anderes Ergebnis bei rauskommt, das ist Wahnsinn, das ist seine Definition von Wahnsinn. Und so wäre es meine Definition von Wahnsinn, hieran zu glauben, dass jetzt nach mehrmaligen Deeskalationsversuchen und immer wieder diplomatischen Wege, dass Putin jetzt einen anderen Weg plötzlich einschlägt, als den er bereits eingeschlagen hat. Das ist mein, da glaube ich, das wäre wahnsinnig. Aber das können ja noch nicht, also 2014 waren viele junge Leute noch nicht politisch so interessiert wie heute. Vielleicht fehlt ihnen einfach auch diese Erfahrung oder diesen Prozess. Die haben den ja vielleicht nicht so mitverfolgt, wie wir das getan haben und ziehen daraus andere Schlüsse. Und jetzt gilt es halt, dort aufzuzeigen, dass das halt nicht die Lösung ist, sondern dass ich natürlich dann spreche im Namen der FDP, dass die FDP, aber generell die etablierten Parteien, sage ich mal, dass deren Lösungsansatz der richtige ist und dass es sogar gefährlich ist, wenn wir zu deeskalierend, sage ich mal, mit Putin rumgehen und ihm sogar zeigen, dass sein Verhalten ja dadurch belohnt wird, wenn wir nicht darauf reagieren.
Gutes Zitat von Einstein. Mhm. Als Wahnsinn haben auch manche das Finanzpaket von Schwarz-Rot bezeichnet. Da spreche ich ein bisschen näher drüber. Finanzen ja ein Kernthema der FDP. Mhm. Lindner war ja auch Finanzminister in der Ampel. Und in Ampelzeiten war es eben ein großes Streitthema, auch eben die Schuldenbremse. Und auch ein großes Versprechen von Friedrich Merz war ja, dass man diese Schuldenbremse einhält, auch wenn alle mehr oder weniger erwartet haben, dass er das so nicht einhalten wird, und hat er im Endeffekt auch nicht, denn durch die Reform, die jetzt sowohl durch den Bundestag als auch durch den Bundesrat ist, als auch von Steinmeier unterzeichnet, können jetzt etwa 900 Milliarden Euro mehr an Schulden außerhalb der Schuldenbremse aufgenommen werden für Verteidigung, für das Sondervermögen, Infrastruktur. Was war denn so das, was du dir gedacht hast, als Friedrich Merz und Lars Klingbeil vor die Presse getreten sind und dieses Finanzpaket verkündet haben?
Ja, war schon krass. Ich dachte mir so, das macht er jetzt nicht wirklich, um ehrlich zu sein. So eine Kehrtwendung, weil er ja vorher so kategorisch auch dagegen geschossen hat. Und auch angegriffen hat in der Opposition, diejenigen, die das gefordert haben. Es war, sagen wir mal, zumindest mal war es nicht unrealistisch, dass die Schuldenbremse wahrscheinlich unter der jetzt kommenden Regierung irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufgelockert wird, aber dass sie so mit dem Vorschlaghammer eingerissen wird oder eigentlich sogar mit der Abrissbirne komplett einmal durchrasiert worden ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, sie hatte ja auch einen Sinn, die Schuldenbremse, beziehungsweise hier wurde ja die Schuldenbremse umgangen mit diesen Sondervermögen, die geschaffen werden. Das ist ja noch nicht mal das richtige Einreißen der Schuldenbremse. Das soll jetzt laut Koalitionsvertrag jetzt folgen, eine Reformierung. Aber dass in diesem Maßstab halt Schulden gemacht werden. Warum ist die Schuldenbremse ins Leben getreten worden? Wir waren eben bei dem Thema, die Politiker haben manchmal einen gewissen Interessenskonflikt, weil das Richtige zu tun manchmal gegen das Interesse der eigenen Wähler ist. Und das wussten natürlich auch vorherige Politiker und haben versucht, mit dieser, ich sag mal, Haushaltssperre einen Selbstzwang sich selber aufzulegen und für zukünftige Generationen aufzulegen, dass man nicht jedes Problem mit Geld zuschüttet, weil man damit Probleme nicht löst, sondern sie nur in die Zukunft verlagert und dann sogar noch mit Schulden, also sie werden sogar noch schlimmer. Ich meine, wir haben es ja im Paradebeispiel mehr oder weniger jetzt auch unter Merkel gesehen, da wurden Probleme nicht behandelt, sondern sie wurden einfach in die Zukunft geschoben. Und jetzt muss die jetzige Regierung oder auch die Ampelregierung, die sind jetzt langsam dabei, diese Suppe auszulöffeln, die 10, 15 Jahre vorher eingebrockt worden ist mit der gesamten Politik, die im Grunde da abgelaufen ist. Und deswegen sollte sehr, 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 sehr sorgsam mit solchen Schulden umgegangen werden. Klar, um Investitionen zu tätigen, das machen Unternehmen auch, nehmen sie Fremdkapital auf, weil sie aber wissen, dass jeden Euro Schulden, den sie aufnehmen, zu 2, 3, 4 Euros in der Zukunft werden. In der Politik ist das nicht immer so. Es gibt Bereiche, haben eine Investition, also eine Investitionsnatur, kann man das so sagen. Also die sind investiver Art. Die werden wahrscheinlich dazu führen. Allerdings habe ich Sorge, und das ist ja auch der Grund der Schuldenbremse gewesen, dass man halt die eigentlichen Probleme nicht angeht. Wir waren eben bei dem Thema Rente. Jetzt wird hier ein Rentenniveau garantiert, was man eigentlich nicht garantieren kann. Woraus wird es bezahlt? Wahrscheinlich aus dann Geldmitteln, die sonst eingespart worden sind im Haushalt, die durch Sondervermögen jetzt bezahlt werden, beispielsweise das Thema Aufrüstung. wo man jetzt Gelder im Haushalt sparen kann, also werden diese Gelder frei, also werden sie für Wählerversprechen verwendet. Ob das sinnhaft ist, darf jeder selber bewerten. Ich finde das nicht sinnhaft, weil es ist fadenscheinig. Und wenn wir das jetzt multiplizieren und durch alle Bereiche, die es in der Politik gibt, wenn jeder irgendwo ein bisschen Geld zu viel ausgibt, haben wir halt wieder einen riesen Schuldenhaufen, den wir angehäuft haben, der uns keine Rendite in Zukunft bringt, in Anführungszeichen, sondern einfach nur für Wählerversprechen verpufft sind. Und das ist ja auch der Hintergrund, wie gesagt, der Schuldenbremse gewesen, dass sogar Politiker das wissen, dass sie das gerne tun und sich eigentlich selber daran verpflichtet gesehen haben, dass sie selber diesen Rahmen aufzusetzen, sie selber diese Spielregeln aufzusetzen, damit das nicht passiert.
Da sind ja, zwei verschiedene Aspekte auf jeden Fall drin. Also zum einen das Thema, durch diese Ausnahmen von der Schuldenbremse hat man mehr Spielraum generell und weniger Druck, Einsparungen durchzunehmen und kann halt Wählerversprechen finanzieren. So, das ist ein Kritikpunkt, der kommt von vielen, beispielsweise auch vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dass da nicht genug gemacht wird. Dann der andere Aspekt, wo oft gesagt wird, auch von Ökonomen, auch von den Wirtschaftsweisen zum Beispiel, okay, die Schuldenbremse, die wurde auch in einer anderen Zeit formuliert. Jetzt mit der aktuellen Situation, mit dem Krieg in der Ukraine, mit den Problemen der Wirtschaft, mit den großen Problemen, die wir im Bereich Infrastruktur haben, klimaneutrale Umstellung der Wirtschaft und solche Themen, dass man eben ohne mehr Geld da auch nicht vorankommt. Also halt diese Investitionen, die du quasi angesprochen hast. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass mehr Investitionen notwendig sind und weil viele sehen quasi keinen Weg vorbei, da mehr Geld auszugeben. Ob es jetzt diese Größenordnung sein muss, ist eine andere Frage. Aber trotzdem sagen viele und eben auch Ökonomen, dass mehr Geld ausgegeben werden muss und ja viele aus der Wirtschaft haben diese Sondervermögen jetzt auch als ein positives Signal wahrgenommen.
Also ich bin kein absoluter Hardliner der Schuldenbremse. Grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Es müssen mehr Investitionen getätigt werden. Investitionen müssen getätigt werden. Und darauf liegt der Fokus, Investitionen. Nicht mehr Sozialausgaben oder unangenehme Entscheidungen, die man dadurch mit Geld zuschüttet und dadurch in die Zukunft verlegt. Das sollte vermieden werden. Und jetzt ist natürlich, wie du sagtest, der Druck weg, gewisse Reformen durchzuführen, weil man kann sie kurzfristig jetzt mit Geld lösen oder mit Geld zumindest mal schön retuschieren. Aber das ist so ähnlich wie, du bist ja Mediziner, ich habe einen offenen Bruch, jetzt mache ich einen Verband drum, jetzt blutet es vielleicht nicht mehr oder ich sehe das Blut nicht mehr, aber deswegen heilt ja der offene Bruch nicht. Und jetzt laufe ich mit einem bandagierten Arm rum, der Bruch ist aber nicht gerichtet worden oder vielleicht musste er sogar operiert werden, jetzt laufe ich damit noch eine Woche rum und dann entzündet es sich dick. Kurzfristig würde jeder sagen, ist verbunden, es tritt kein Blut aus, sieht von außen geheilt aus. Aber von innen wissen wir beide, das ist nicht der Fall. Und das passiert, wie gesagt, ganz, ganz häufig in vielen Bereichen. Und es verhindert halt auch, dass einfach klare Prioritäten gesetzt werden. Die Regierung sollte klar sagen können, was ist wichtiger als andere Themen. Also wie sieht deren Priorisierung in gewissen Bereichen aus? Und klar ist auch, Geld ist eine endliche Ressource oder es ist eine Ressource. Und ein normaler Mensch, der in seinem Haus sitzt, wenn das Dach plötzlich kaputt ist und eine große Investition notwendig ist, muss er das vielleicht kreditfinanzieren, ja. Aber er wird sich dann auch an den Küchentisch setzen und mit seiner Familie vielleicht darüber sprechen, dass dieses Jahr nicht in Urlaub gefahren wird. Oder dass man nur einen 4-Tages-Urlaub macht, statt den 2-Wochen-Urlaub auf Mallorca. Oder dass die Weihnachtsgeschenke klein ausfallen. Das ist ganz normales, rationales Verhalten, was aber in der Politik häufig nicht so passiert. Und wenn ich, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema dann auch Renten und Sozialausgaben. Ich gönne jedem Rentner seine Rente. Bitte nicht, oder bitte richtig verstehen. Aber es muss halt auch irgendwo was mit Generationengerechtigkeit dann zu tun haben. Und es kann nicht sein, dass wir heute Schulden aufnehmen, um halt ein Rentenniveau zu finanzieren, wofür wir Jungen nichts können, weil, da muss ich auch sagen, volle Verantwortung, also ein erwachsener Mensch kann die Verantwortung voll übernehmen. Man hätte dieses Rentenproblem halt auch vor 20 Jahren schon gesehen. Ich meine, Gerhard Schröder hat 2000 schon eine Rentenreform durchgeführt, weil man gesehen hat, dass es da Probleme geben wird. Und wenn jetzt ein jetziger Rentner halt in den letzten 20 Jahren nicht gesehen hat, dass das System nicht funktioniert und dann eine Politik wählt, die das nicht löst, dann muss ich halt auch sagen, sorry, Aber dann ist das jetzt das Ergebnis eurer Wahl. Wir leben in einer Demokratie und jetzt müsst ihr die Suppe auslöffeln, die ihr selbst so gewählt habt. Weil ihr hättet es ja auch vielleicht durch andere Wahlen anders beeinflussen können. Statt jetzt halt zu sagen, das ist, ich habe 40 Jahre gearbeitet, mir steht das zu, ja, jedem, ne, das will ich auch gar nicht abreden, aber man hätte dann halt auch schon früher andere Weichen in verschiedensten Richtungen stellen können, damit dieses Rentenniveau dann rauskommt. Statt es jetzt auf Schulden zu finanzieren, was die jüngere Generation noch in den nächsten 20 Jahren bezahlt oder in 30 Jahren.
Friedrich Merz hat dann ja natürlich auch das versucht zu rechtfertigen. Er hat ja auch viel Kritik auch aus eigenen Reihen bekommen. Er sagt jetzt natürlich, gut, wir werden trotzdem strenge Haushaltsdisziplin halten, Einsparungen durchnehmen. Es ist ja zumindest mal beim Bürgergeld angekündigt. Im Staatsapparat will man Einsparungen vornehmen und ähnliches. Alles jetzt keine großen Summen. Trotzdem setzt sich Markus Söder beispielsweise mit seiner Mütterrente durch. Trotzdem, wie du sagst, bleibt das Rentenniveau so. Das wirkt auch so, als wäre da auch ein Konflikt zwischen CSU und CDU, der auch immer da ist. Und man sieht ja auch immer diese Dynamik zwischen Söder und Merz. Da kann sich die Hardliner in der CDU, denen das wirklich wichtig ist, anscheinend nicht durchsetzen. Und die Junge Union hat gefordert, ähnlich wie du es eben gesagt hast, ja, okay, sagen wir machen das jetzt mit den Schulden für Investitionen und alles, dann wird es jetzt aber Zeit, dass eben auch ältere Menschen beispielsweise auch damit leben müssen, dass irgendwer das bezahlen muss und das kann nicht alles die junge Generation bezahlen.
Genau so.
Und das ist im Thema, das Wort, was du ansprichst, Generationengerechtigkeit, dass man dann halt sagt, okay, aber dann muss es bei der Rente jetzt beispielsweise Einschränkungen geben. Mhm. Jetzt fordern natürlich beispielsweise von der Linken oder auch von den Grünen, teilweise auch von der SPD, viele gut, aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten, um Mehreinnahmen zu generieren. Mhm. Ne? Thema Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Veränderung bei der Einkommenssteuer. Wie siehst du das? Natürlich, ich kann mir vorstellen, was die Meinung der FDP da ist, aber was spricht denn jetzt quasi dagegen, durch diese Bereiche Mehreinnahmen zu generieren, um eben auch diese Schulden beispielsweise zu tilgen?
Mhm. Man nimmt ja immer bei dem Thema Steuern an, nur weil ich eine Steuer um 2% erhöhe, dann wird das ja auch so geschehen. Also dann steigen beispielsweise die Einkommensteuereinnahmen auch um 2%, wenn man sie in Summe um 2% jetzt anhebt. Mathematisch nicht ganz richtig, aber vom Prinzip her. Dem ist aber nicht so, weil umso höher die Steuer ist, umso höher sind die Fehlanreize auch im System, dass Leute versuchen, diese Steuer irgendwie zu umgehen. Thema beispielsweise Schwarzarbeit oder auch gerade bei Personen, die vielleicht, ich meine, ein Großteil der einkommensstarken Familien sind Unternehmerfamilien oder Leute, die ein gewisses Kapitalvermögen auch haben und die haben immer die Möglichkeit auch, sich in gewissen Bereichen zu überlegen, wie wollen sie etwas besteuern lassen, weil sie auch in gewissen Ländern vielleicht Unternehmensstrukturen haben und da Sachen verschieben können, was ihre Steuerlast angeht. Jetzt kann man darüber philosophieren, ob das in Ordnung so ist. De facto ist es aber so. Und die Anreize werden immer größer, also umso größer die Steuerlast ist, umso größer werden die Anreize, dass Leute versuchen, diesen Steueraufkommen irgendwie zu vermeiden. Und das wiederum sorgt ja für den vollkommen falschen kreativen Prozess. Diese Leute sollen nicht ihre geistige Kapazität und ihre Steuerberater und ihre Steuerfachangestellten damit beschäftigen, wie kann man am besten Steuern sparen und umgehen, sondern wie können wir produktiv sein, wie können wir unser Unternehmen vorantreiben. Also das finde ich schon mal einfach der falsche Anreiz in diese Richtung. Und zudem kommt ja auch, dass wir in Deutschland mit die höchsten sozialen und Steuerabgaben auf der ganzen Welt haben und sie in den letzten Jahren sogar stetig gewachsen sind. Also Sozialabgaben sind gewachsen, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, die Beiträge werden immer höher, aber es hat uns nicht mehr Wohlstand gebracht. Also die soziale Schere ist ja sogar noch auseinandergegangen, muss man ehrlich sagen, obwohl die Sozialleistungen immer mehr zunehmen. Und ich finde, da sieht man auch, dass ein ausufernder Sozialismus nicht funktioniert, weil de facto hatten wir in den letzten 20 Jahren eher linksorientierte Regierungen. Sie haben uns aber nicht dahin gebracht, dass man sagen kann, wir haben mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft, was Einkommensverteilungen angeht.
Kurzer Punkt dazu. Also ich glaube, ich würde nicht unterschreiben, dass wir eher linksorientierte Regierungen hatten. Also es war ja eigentlich immer CDU, SPD oder CDU, FDP. Ich würde persönlich, und also ich habe da mal eine Analyse von Politikwissenschaftlern gelesen, die quasi gesagt hatten, wir hatten immer eigentlich ziemlich ausgeglichen eine Politik der Mitte, wenn man so will, von den Stimmanteilen. Und jetzt zum Beispiel Einkommensteuersätze sind ja in den letzten Jahren gesunken, also seit den 90er Jahren. Früher waren es ja teilweise 50-60%. Und die Vermögenssteuer gibt es jetzt zum Beispiel auch seit 97 nicht mehr. Sozialausgaben sind gestiegen, ist korrekt. Da sagen manche aus dem linken Bereich beispielsweise, dass eben dieser Rückgang bei Einkommensteuer, bei Vermögensteuer eher ein Fehler war, weil uns jetzt das Geld fehlt.
Das ist richtig, dass Spitzensteuersätze schon mal höher waren. Allerdings ist die Besteuerungsgrundlage immer weiter nach unten verrückt worden. Früher galt der Spitzensteuersatz, ich meine, bei dem 16-fachen Einkommen, also das Durchschnittseinkommen, heute bei dem 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens. Das heißt, jeder, der das 1,3-fache des Durchschnitts verdient, wird schon mit dem Spitzensteuersatz besteuert, als wenn er ein Reicher wäre. Ist diese Person reich? Würde ich jetzt nicht so sagen. Das heißt, es wird eine ganz, ganz große Schicht der Gesellschaft einfach als reich deklariert, damit man sie wie Reiche besteuern kann. Und dann wird argumentiert, ja, aber die zahlen ja nur 42% statt schon mal 48% Spitzensteuersatz. Ja, aber de facto ist die Gesamtsteuerlast dadurch höher, weil die Besteuerungsgrundlage niedriger ist. Wir hatten, würde ich auch in Summe, ausgewogene Regierungen. Allerdings würde ich schon sagen, dass wir mit Merkel beispielsweise jetzt keine Kanzlerin hatten, die eher den konservativen Flügel der CDU abgeholt hat. Da kann man dann, jetzt können wir wahrscheinlich zwei Folgen noch drüber diskutieren, zu was das alles politisch geführt hat. Sondern die hat eher den Markenkern der SPD vereinnahmt, um dadurch halt auch ihre Macht zu sichern. Das war ja auch das Thema, warum dann damals die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen ist, weil sie es nicht geschafft hat, gegen Merkel ihre Handschrift durchzusetzen, weil die Politik den meisten FDP-Wählern zu links war. Und deswegen haben sie die FDP nicht mehr gewählt, weil sie die mitverantwortlich gemacht haben. Davor war die SPD mit Gerhard Schröder in der Verantwortung. Von daher würde ich schon sagen, wenn es einen Ausschlag gibt, dann war der eher nach links als nach rechts und eher sozialistisch angelehnt. Wohl, also jetzt nicht im Extrem, aber in die Richtung halt verschoben. Und wie gesagt, die Ergebnisse dessen sehen wir halt jetzt. Und es ist dadurch meiner Meinung nach besser geworden und ich kenne halt auch kein Beispiel von Staaten, wo eine immer höhere Besteuerung, immer mehr Sozialleistungen dazu geführt hat, dass es diesem Staat besser geht am Ende des Tages. Beispielsweise Argentinien war nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein sehr, sehr wohlhabendes Land, war ganz normal, also hatte einen westlichen Standard, war eine Industrienation, deswegen sind damals ja auch so viele dahin geflüchtet. Und jetzt haben wir Milei, weil wir 60, 70 Jahre lang eine Verrodung des Staates hatten mit immer mehr Vetternwirtschaft etc. pp. Und haben jetzt da auch Hyperinflation mehrmals gehabt, weil zu viel Geld gedruckt worden ist, das Thema Sondervermögen. Da wurde halt auch einfach zu viel Geld gedruckt. Jetzt sehe ich diese Gefahr in Deutschland durch den Euro nicht so stark, allerdings ist sie trotzdem da. Und deswegen fehlen mir die Argumente, warum das in irgendeiner Art und Weise was Positives bewirken sollte. Aber wir sind ja bei dem Thema Steuern gestartet. Ich kenne auch einige Wohlhabende, die sich einfach, ich glaube, das ist auch wieder die Diskussionskultur. Ich habe bei vielen, man möchte sie Leistungsträger nennen, wobei für mich Leistungsträger auch jeder ist, der etwas Positives zur Gesellschaft beiträgt. Der Krankenpfleger, der Müllmann, das sind alles für mich Leistungsträger der Gesellschaft, weil sie zur Gesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen finde ich auch immer dieses Wort Leistungsträger dann ein bisschen fremd. Aber man sagt in der öffentlichen Debatte zu diesen Leuten, das seien Leistungsträger, dass viele sich nicht mehr abgeholt fühlen. Sie fühlen sich falsch verstanden. Sie sind Netto-Beitragszahler ins System rein. Sie haben in den letzten Jahren immer mehr Abgaben tätigen müssen und werden aber nicht gewertschätzt dafür. Und jetzt werden immer noch mehr diskutiert und noch mehr Steuern und noch mehr Abgaben wird diskutiert. Und auch das ist wieder einfach, das führt die Diskussion in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Und wir sehen ja auch, dass die Auswanderungen zunehmen. Und das sind nicht, tut mir leid, das sind nicht die niedrig qualifizierten Jobs, die auswandern, sondern das sind die hochqualifizierten Jobs. Das sind die ITler, die können sich aussuchen, von wo sie arbeiten. Die können im Zweifel in Thailand in der Hängematte liegen und da programmieren. Das sind Ingenieure, die und. Also hochqualifiziertes Personal und da nehmen die Zahlen zu. Von daher, glaube ich, wären das auch einfach die falschen Fehlanreize für die Wirtschaft, wenn wir da die Besteuerung erhöhen, weil wir auf einem hohen Niveau sind. Und da sollten wir erstmal andere Fragen stellen.
Es sollen jetzt ja auch Reformen der Einkommensteuer kommen, steht zumindest so ganz grob im Koalitionsvertrag, dass Mitte der Legislaturperiode Gering- und Mittelverdiener entlastet werden sollen. Wie das dann genau aussieht, werden wir sehen. Im Schatten der Koalitionsgespräche stand jetzt natürlich auch Donald Trump und seine Zollpolitik, die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat, die Aktienmärkte hat zu einem gewissen Teil einstürzen lassen. 20% Zölle sollen jetzt auf, auch aus Waren aus der EU kommen, beziehungsweise sind jetzt schon da und eben auch aus Deutschland. Wie schätzt du denn diesen Faktor von Trump ein? Weil viele haben da jetzt ja schon sehr dystopische Vorstellungen, wie die nächsten Jahre aussehen für die Weltwirtschaft und auch für Deutschland.
Um ehrlich zu sein, an dem einen Tag habe ich, denke ich, Trump ist komplett verrückt geworden. Wieder am anderen Tag denke ich, vielleicht war es alles eine Verhandlungsstrategie und er ist doch nicht so dumm, wie man ihm vielleicht nachsagt, sondern macht es einfach auf eine sehr rabiate und undiplomatische Art und Weise. Da gibt es immer so zwei Zustände, die bei mir auch manchmal tagtäglich oder auch am gleichen Tag mehrmals wechseln, wenn ich das so höre. Ich glaube, wir sollten grundsätzlich vielleicht uns mehr auf uns konzentrieren. Ich glaube, dass Trump bewusst diese ganzen Aktionen fährt, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erfahren. Ich meine, allein jetzt in den letzten Tagen, wie häufig, also auch in den Talkshows, darüber gesprochen worden ist, während eigentlich Koalitionsverhandlungen stattfanden, die für Deutschland eigentlich ja doch wichtiger sind als das, was der Trump in Amerika macht, zumindest. Aber die Sendezeit ging für Trump drauf. Und auch die ganzen, wenn ich Push-Nachrichten bekomme, jede zweite oder 70% dieser Push-Nachrichten sind irgendwas mit Trump. Also der weiß sehr, sehr wohl, wie man immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt. Und ich glaube, das macht er auch bewusst mit gewissen Sachen und verbreitet und macht gewisse Sachen bewusst vielleicht auch falsch, damit man sich wieder die Zunge darüber zerreißen kann. Zu den Zöllen konkret. Es ist natürlich für den Freihandel absolut desaströs. Ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise den Wohlstand für irgendwen fördert. Klar gibt es, glaube ich schon, dass es Überlegungen gibt bei den großen Firmen, dann das ein oder andere Werk in den USA vielleicht aufzumachen, um diese Zölle zu umgehen. Allerdings wird das ja auch nicht von heute auf morgen passieren. Also damit so ein Werk geplant, errichtet wird, das dauert ja über Jahre hinweg. Und wenn wir uns jetzt auf die deutsche Autoindustrie gucken, die haben gerade andere Herausforderungen, als noch zu überlegen, wie macht man über dem großen Teich ein Autowerk auf. Von daher ist das auch von Trump, glaube ich, wieder sehr, sehr kurz gedacht, weil es langfristig nicht den Effekt herbeiführen wird, glaube ich.
Ja, und Planungssicherheit ist ja auch ein großes Thema für Unternehmen und mit Trump hast du einfach keine Planungssicherheit, weil es kann sein, dass in zwei Wochen das mit den Zöllen auch alles wieder Geschichte ist.
Ja, haben wir ja heute schon gesehen.
Und kann sein, dass es auch noch viel schlimmer wird. Und deswegen kann man sich natürlich auch als Unternehmer da schlecht drauf einstellen.
Absolut, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass der Trump halt einfach absolut machtpolitisch seine Karten, die er hat, ausspielt, ohne Rücksicht auf Verluste. Was das langfristig bringt, wird sich zeigen. Ich hoffe einfach, dass die Amerikaner das auch, was heißt, erkennen werden. Es klingt auch immer so, als wenn sie dumm wären und das nicht erst irgendwie erleuchtet werden müssten. Das glaube ich nicht. Aber dass auch die Amerikaner zu dem Entschluss kommen, dass ein transatlantisches Bündnis und Partnerschaft besser für sie ist als ein nationaler Isolationskurs, sodass dann mit der nächsten Regierung da auch wieder mehr Ruhe reinkommt, weil wir haben genug Unruhe auf der Welt. Und wenn wir jetzt wieder auf Putin zurückkommen, ich meine, das Drehbuch hätte er sich ja nicht besser ausmalen können, als er damals Krieg gestartet hat. Nicht nur, dass da die ganze Unsicherheit durch den Krieg schon reinkam, sondern auch jetzt noch, dass Trump an die Macht kommt und was der da alles macht, das ist ja manchmal komplett wahnsinnig. Da frage ich mich auch, sag mal, sowas hättest du dir vor 10 Jahren in keinem Roman ausdenken können. Da hätte jeder gesagt, Schwachsinn. Und heute ist es Realität.
Wie sieht denn jetzt die Reaktion der EU aus? Also es wurden jetzt ja schon Zölle, Gegenzölle quasi angekündigt. Aber wie sollte deiner Meinung nach die EU reagieren? Sollte man ihm jetzt halt das durchgehen lassen, den versuchen zu besänftigen? Oder sollte man da eben auch stark agieren, beispielsweise Tech-Konzerne mehr besteuern? Liegen ja so ein paar Möglichkeiten auf dem Tisch.
Ich würde eine ganz klare Analyse fahren, wenn ich in der Verantwortung der EU wäre. Was sind meine stärkeren Karten oder wie sieht mein Schießpulver in der Hinsicht tatsächlich aus? Weil nur darauf reagiert Trump halt auch. Und ich glaube, dass man ihm wirklich nur mit eiskalten verhandlungspolitischen Fakten begegnen kann. Und dann müssen die auch teilweise gezogen werden. Also der Kurs, dass man hart in der Sache, aber verhandlungsbereit bleibt, finde ich gerade in Ordnung, finde ich richtig. Weil man merkt ja, Trump will Deals machen. Also auch jetzt hat er ja wieder gesagt, man muss flexibel bleiben und hat die Zölle erstmal ausgesetzt, weil gewisse Staaten gesagt haben, sie sind verhandlungsbereit. Und da sieht man jetzt zumindest in der Zollsache ja dann doch, wohin wieder die Sache geht. Er hat gesagt, er macht die Zölle nicht, um zu verhandeln, wohlwissend, um möglichst hoch zu ankern, um einen möglichst hohen Eintritt in die Verhandlung zu haben. und verhandelt jetzt doch wieder.
Also so ich finde auch bei Kanada, Mexiko.
Genau. Auch schon, also das Schema wiederholt sich ja langsam auch in diversen Sachen. Jetzt nicht nur im Zollkrieg, sondern auch in anderen Themen. Und da muss man jetzt einfach zurechtkommen. Das muss man anerkennen. Und dann so mit ihm umgehen. Stark in der Sache, aber immer auf den Deal fokussiert.
Jetzt sagen viele auch, okay, das ist jetzt noch ein Signal, nach dem quasi Signal im Bereich Verteidigung, dass die EU stärker zusammenhalten muss und dass auch die EU selber einen stärkeren Binnenmarkt braucht und halt weniger abhängig von den USA sein darf. Manche sehen eventuell sogar auch ein positives Bild in dem Ganzen, weil jetzt andere Länder natürlich gezwungen sind, auch mehr mit der EU eventuell zu handeln, weil es halt die EU, dadurch, dass die USA unattraktiver werden, quasi wird die EU ein bisschen attraktiver. Siehst du denn da auch eventuell Chancen, wie die EU jetzt gemeinsam vorangehen könnte?
Absolut, also ich bin generell der Auffassung und habe die Einstellung, mit Tatsachen abfinden und das Beste draus machen, weil das Wenigste können wir rückwirkend ändern. Dementsprechend ist jede Herausforderung auch eine Chance. Und vielleicht war ja dieser Tritt von Trump, dass wir jetzt in die richtige Richtung kommen, langfristig positiv. Das werden wir erst in der Zukunft wissen, ob das so war. Und hat uns in die richtige Richtung geführt und uns politisch geeint, also auf europäischer Ebene politisch geeint, zusammenrücken lassen, dass man Projekte an den Start gebracht hat, von denen man in 20, 30 Jahren noch profitieren wird. Das wird die Zukunft zeigen. Aber grundsätzlich ist jede Krise auch eine Chance. Das ist auch, hat man historisch auch schon häufig genug gesehen.
Jetzt haben wir ja viel über die Zukunft der Wirtschaft gesprochen, über das Finanzpaket, über den Koalitionsvertrag. Wie sieht denn die Zukunft der FDP aus?
Spannend, würde ich sagen. Ich glaube, dass die FDP sich sehr, sehr stark darauf besinnen sollte, wieder ihren eigenen Markenkern herauszuarbeiten und diesen auch zu kommunizieren. Wir sind die Mitte und wir wollen auch die Mitte der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise vertreten. Ich glaube, dass es immer auch eine starke Position in der Mitte braucht, um gerade diese jetzt auch, ich sag mal, man sieht einen Trend dazu, dass mehr Parteien im Bundestag kommen, diese werden kleinteiliger und dann hat man sehr, sehr schnell entgegen des eigentlichen, der eigentlichen demokratischen Wahl ein sehr, sehr schnelles Links- oder Rechtsgefälle wird man in Zukunft haben und da wird man immer wieder eine starke Stimme in der Mitte brauchen. Das kann die FDP sein und kann aktuell auch nur die FDP sein, weil es gibt gar keine Alternative, die die Mitte so vertritt, wie die FDP an der Stelle.
Alles klar. Danke dir fürs Gespräch, Simon. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, sowohl bei den Koalitionsverhandlungen als auch bei Donald Trump.
Ich auch.
Und vielleicht sprechen wir in der Zukunft nochmal über ähnliche Themen.
Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.